Lasst uns gemeinsam den heutigen Text lesen aus 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Nimm dazu gerne deine eigene Bibel und wenn du keine dabei hast, kannst du auch gerne von vorne mitlesen. 1. Petrus 1, die Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß.
Guten Morgen. Gnade und Frieden wünsche ich euch auch. Guten Morgen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Predigtreihe. Wir starten heute mit diesem Thema zum ersten Petrusbrief, Fremdsein. Das ist jetzt so ein bisschen eine kalte Dusche vielleicht, ne? So, gerade waren wir so in der Dankbarkeit, in der Freude, Ernte, lecker, einfach fröhlich und jetzt hauen wir da kurz die Bremse rein. Hast du dich schon mal irgendwo so richtig fremd gefühlt? Vielleicht geht es dir gerade jetzt hier so, ja, vielleicht bist du neu hier, vielleicht zum allerersten Mal in unserem Gottesdienst, sei uns herzlich willkommen. Es kann sein, dass du den Eindruck hast, was passiert hier? Ja, sie reden Dinge, die ich nicht verstehe. Sie singen Lieder, die ich nicht kenne. Sie reden von Sachen, mit denen ich keine Berührung habe. Wir hoffen, dass wir dir das gut kommunizieren können und dass wir dich da gut mit reinnehmen können in das, was für uns so bedeutsam ist. Aber das Gefühl, fremd zu sein, ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwo gehabt. Ich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, ja, als jemand, der aus Norddeutschland kommt, war dann im Sauerland, ja, kriegt die Frage, wo kommst denn du weg? Und ich kann damit nichts anfangen, ja, das passt nicht zusammen. Ich bin doch gerade erst hier, warum soll ich schon wieder weg? Ja. Und dann komme ich in die Pfalz und dann sagt man, schön, dass du da sind. Ja? Und ich frage, was für Dosen? Ich habe keine, so. Ja? Dann gehe ich als Urfreikirchler ins Hochamt, also dem Hauptgottesdienst in der katholischen Kirche, im Kölner Dom. Und ich verstehe gar nichts. Ja? Und ich weiß nicht, soll ich aufsetzen, hinsetzen? Halleluja, nein, war falsch. Und mit deinem Geiste, ach nein, war zu früh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, an verschiedenen Stellen in meinem Leben bin ich so richtig, war ich so richtig lost, sagt man das ja heute. Ja? So richtig verloren, fremd. Und das ist ein Unbehagen, was dann entsteht. Was mache ich hier? Was soll das? Wer hilft mir, hier reinzukommen? Und wie komme ich hier wieder raus? Dieses Gefühl, das teilen wir. Aber das haben eben auch Menschen, wenn sie in Kirchen hineinkommen, aber auch, ich sag's mal, Christen, die Jesus nachfolgen wollen, wenn sie an bestimmten Stellen mit der Kultur oder mit der Gesellschaft Berührungspunkte haben. Und dieser erste Petrusbrief, um den es heute in dieser Predigt 3 und auch in dieser Predigt gehen soll, der handelt genau davon, dass Christen in Regionen waren, wo sie fremd waren und das hauptsächlich wegen ihres Glaubens. Also das ist nicht etwas, was neu für uns ist, das ist nicht etwas, was neu für Menschen ist, die in Kirche reinkommen, sondern es ist an verschiedenen Stellen, wo Menschen aufeinandertreffen, wo bestimmte Grundüberzeugungen, ich sag's mal, miteinander in gewisser Weise kollidieren. Und dieser erste Petrusbrief Mit dem beschäftigen wir uns, weil der genau das thematisiert. Aber etwas ist zum allererst mal ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt, diese Texte, um die es geht, die sind zwar für uns geschrieben, aber sie sind nicht an uns geschrieben worden. Sie sind geschrieben worden in eine bestimmte Zeit von einem bestimmten Autor an bestimmte Leute und das sind nicht wir. Und deswegen müssen wir uns in aller gebotenen Kürze mit dem ganz kurz beschäftigen, was man so in der Auslegungsgeschichte der Bibel die sogenannten Einleitungsfragen nennt. Das sind folgende: Wer hat wann, wo, wem, warum, was geschrieben? Wer? Ganz kurz. Der Autor stellt sich hier schon selber vor: Petrus. Petrus war einer von den 12 ersten Nachfolgern von Jesus. Jesus hat ihm diesen Spitznamen gegeben oder diese Bezeichnung Fels. Ja, hat zu ihm gesagt: Du bist so solide, auf dich werde ich meine Kirche und meine Gemeinde bauen. Er hieß eigentlich Simon, ja, das war sein ursprünglicher Name. Aber Petrus stellt sich jetzt hier vor, er sagt: Ich bin Apostel, ich bin Gesandter von Jesus Christus. Also ich habe einen bestimmten Auftrag, euch etwas zu sagen. Und dann hat er noch andere Kollegen, zum Beispiel den Silvanus nennt er sich oder den Silas, ganz am Ende von diesem Brief, der ihm da geholfen hat, diesen Brief zu schreiben. Und Petrus war einer, der sehr oft voraus und vorangegangen ist. Er war jemand, der zuallererst mit Leuten in Berührung kam, die nicht zu dem Volk der Juden gehört hat. Einem Hauptmann, einem römischen Hauptmann. Und mit dem hat er dann den Glauben geteilt. Ihm hat er den Glauben nahegebracht, zum Beispiel. Zweite Frage, wann? Ungefähr 63 nach Christus, kurz vor einer großen ersten Verfolgungswelle, die über die Christen hereinbrach und in der dann dieser Petrus selber auch den Tod gefunden hat. Wo hat er das geschrieben? Ist nicht interessant, sondern einfach nur der Vollständigkeit halber, wahrscheinlich in Rom, der Hauptstadt des damaligen großen römischen Weltreiches. Und dieser Stadt, den gibt er in seinem Brief den Codenamen Babylon. Also vielleicht werden wir dazu noch kommen, zu diesem Text und auch erklären, warum das so ist. Und dann an wen? Das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Hier habe ich euch mal von Google Maps die heutige Türkei rausgescreenshottet. Und jetzt legen wir mal darüber, wo diese Leute waren, an die Petrus geschrieben hat. Er sagt ja nämlich, an die von Gott Erwählten als Fremde in den Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Alle diese Regionen liegen in der heutigen Türkei und es kann sein, dass diese Leute aus der Region kamen und sich zum christlichen Glauben hingewandt haben oder es kann sein, dass Leute in diese Region gezogen sind und schon Christen waren, als sie dorthin gezogen sind. Und an die alle schreibt dieser Petrus jetzt diesen Brief und hat diesen Brief so gemeint, dass er sozusagen so eine Art Rundschreiben ist. Also, dass Leute in Asien ihn dann weitergeben an die in Bithynien und Pontus und so weiter und so fort. Also, dass es rund geht. Erklärterweise eben sind nicht wir die Erstempfänger. Ja? Aber jetzt zu dem Warum. Warum schreibt er ihnen Brief? Er schreibt ihnen einen Brief, weil sie schwere Zeiten erleben. Heute würde man sagen, sie werden wegen ihres Glaubens gecancelt. Sie werden sozial ausgegrenzt. Man zieht über sie her, man verbreitet Gerüchte, man schränkt die Ausübung ihrer Berufe ein und so weiter und so fort. Und Petrus kriegt das mit und war vielleicht an der Gründung mancher von diesen Kirchen beteiligt. Und er schreibt ihnen, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, um ihnen zu helfen, dass sie ihre Identität nicht aufgeben oder nicht verlieren, dass sie nicht mutlos werden. Und da ist die Schnittstelle vielleicht an mancher Stelle zu uns, weil wenn wir jetzt Begegnungsflächen haben mit unserer Gesellschaft und unserer Kultur, dann kann es passieren, dass wir uns auch so ein bisschen fremd fühlen, dass wir so eine Art Unbehagen haben, dass wir sagen, ich bin zwar dabei, aber ich bin nicht richtig drin. Mir ging das selbst so in meiner Schulzeit. Ich war so wirklich der einzige Christ unter 25, 30 Leuten. Erklärterweise, ja, irgendwie fehl am Platz. Hab vieles nicht mitgemacht. Und das war seltsam. Das war ganz komisch für die anderen und für mich dann auch. Und wenn du dieses Gefühl kennst, wenn du selber damit so ein bisschen strugglest vielleicht sogar, ja, was, wie soll ich denn damit umgehen? Ist das, soll ich mich daran gewöhnen oder soll ich diese Spannung irgendwie auflösen? Dann ist der erste Petrusbrief genau richtig für dich. Wenn du das nicht erlebst, sei trotzdem herzlich willkommen. Dann kannst du dich vielleicht, wenn wir uns damit beschäftigen, in andere Leute hineindenken, denen das so geht. Sehr spannend und lehrreich ist eben für uns zu sehen, wie Petrus jetzt daran geht, diese Menschen zu ermutigen, an die er schreibt. Was er macht und was er eben auch nicht macht. Er benutzt hier nämlich ganz zum Anfang dieses Briefes, also das ist so eine Begrüßung eigentlich, da hat er noch gar nicht viel inhaltlich gesagt, ein Wort, was sehr zentral ist. Er schreibt nämlich an die Erwählten und redet, schreibt dann auch selber darüber, dass sie ja erwählt sind. An die Erwählten in den verschiedenen Provinzen und sagt, eure Erwählung entspricht ganz und gar dem Plan Gottes. Und da stellt sich jetzt damals die Frage und für uns heute auch die Frage, ja, sind wir dazu erwählt, fremd zu sein, uns fremd zu fühlen? Nein, sind wir nicht. Aber das Fremdsein, dieses Unbehagen, dieses Gefühl, zwar dabei, aber nicht ganz drin zu sein, das ist Folge von unserer Erwählung. Stell dir vor, du bist als Sportlerin oder Sportler in den Auswahlkader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Dann kriegst du da wahrscheinlich einen Trainingsplan, du bekommst einen Zeitplan, wann du wo zu sein hast, wie die Trainingsblöcke sind, was du mitzubringen hast. Du kriegst vielleicht sogar einen Ernährungsplan, wenn du nicht schon einen hast. Also du kriegst ganz viele Informationen, die zu dieser Nominierung dazugehören, die mit verbunden sind mit dieser Nominierung. Dein Trainingsplan ist nicht das Ziel. Dein Trainingsplan ist die Folge deiner Nominierung, weil er dir helfen soll, dieser Nominierung dann auch gerecht zu sein und dann bei Olympia die Goldmedaille im Weitspucken zu erreichen oder so. Und jetzt übertragen wir das mal. Ja? Fremd zu sein ist nicht das Ziel. Wir sind nicht dazu berufen, fremd zu sein, sondern wir sind dazu berufen, was? Gottes Volk zu sein. Wir sind dazu berufen, Gottes Volk zu sein. Und jetzt mache ich da eine kurze Klammer, weil das ein Begriff ist, den Petrus hier verwendet, der ein Stückchen erklärt werden muss. Vielleicht musste er ihn damals erklären und ich glaube, es ist gut, wenn ich ihn heute auch nochmal erkläre. Volk Gottes, das ist ein Fachbegriff. Und im ersten Teil der Bibel, unserem sogenannten Alten Testament, da geht es um die Geschichte, dass ein Volk berufen ist, Volk Gottes zu sein, nämlich das Volk der Juden. Es war und es ist heute auch noch berufen, Volk Gottes zu sein. Und damit ist verbunden ein Auftrag, dass dieses Volk Gottes Gott bekannt macht. Gott bekannt macht in der Welt. Oder wie Petrus selber an einer Stelle in diesem ersten Petrusbrief sagt, Gottes große Taten verkündigt. Und damals war damit einher, also ist damit einhergegangen, dass sie zum Beispiel die 10 Gebote bekommen haben, dass sie in besonderer Weise Gottesdienst feiern sollten, dass sie sich nicht vermischen sollten mit anderen Völkern, etc., etc., etc. Und Petrus nimmt jetzt diesen Fachbegriff Volk Gottes und überträgt ihn auf andere Menschen, die keine Juden waren. Und er sagt, diese Erwählung Gottes, die damals im Alten Bund, zur Zeit des Alten Testamentes, einem bestimmten Volk galt, die gilt jetzt ja nicht anderen Völkern, nicht anderen Kulturen, nicht anderen Nationen, sondern Menschen aus allen möglichen und allen Völkern und Nationen. Weil nämlich Gott seine Erwählung ausgeweitet hat durch Jesus Christus auf alle Nationen und alle Völker und alle Generationen. Aber die Erwählung ist die gleiche. Ihr sollt Gott bekannt machen. durch euer Leben, durch eure Art, wie ihr lebt, wie ihr miteinander umgeht, was euch wichtig ist und was nicht. Und weil Gott das bestimmt, weil Gott das vorprägt, was ihm wichtig ist und was euch deswegen sehr wichtig sein soll, deswegen kommt ihr an mancher Stelle in ja, Spannungen zu dem, was Menschen wichtig ist, die Gott eben nicht kennen. Ganz entscheidend finde ich hier diesen Satz, den er sagt, das entspricht dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Und er sagt, das ist schon vor aller Zeit der Plan Gottes gewesen. Also, wenn du dich an bestimmten Stellen in deinem Leben fremd fühlst, weil du bestimmte Grundüberzeugungen hast, die mit deinem Glauben einhergehen, dann ist es kein Zufall. Dann ist es kein Fehler. Sondern dann kannst du davon ausgehen, dass es dem Plan entspricht, den Gott schon vor aller Zeit für dich gefasst hat. Dass du jetzt hier bist, also nicht nur hier in diesem Raum, sondern in dieser Zeit, in dieser Kultur oder zu dieser Kultur dazukommst, von außen, aus dem Ausland mit dazukommst, das hat Gott so gefügt. Natürlich hast du selber die Entscheidung getroffen, aber es gehört dazu, welchen Plan Gott mit dir hat. Und dieses Fremdsein, dieses vielleicht gewisse Unbehagen, das gehört in gewisser Weise auch dazu. Dieses Fremdsein und Unbehagen, das bringt eben an verschiedenen Stellen Christen, die Gott ernst nehmen, die Jesus nachfolgen wollen, in bestimmte Spannungsfelder mit der Kultur, die sie umgibt. Was war das damals? Das unterscheidet sich wahrscheinlich ja von dem, wo wir heute unsere Spannungen haben. Ein paar Beispiele, wie das damals war. Die Christen damals haben, so wie wir heute, natürlich an einen Gott geglaubt, der die Welt geschaffen hat und der die Welt so geliebt hat, dass er selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das glauben wir heute auch. Damals war es aber so, dass es Millionen oder nicht Millionen vielleicht, aber Tausende von Göttern gab. Und der Konfliktfeld war nicht zu sagen, ihr glaubt an Gott, der die Welt geschaffen hat, sondern wie ihr glaubt nur an einen Gott? Das ist ein bisschen wenig, oder? Das kann doch gar nicht sein. Dann haben die Christen, wenn sie zusammen waren, in den kleinsten Einheiten, zum Beispiel Frauen, dieselbe Bedeutung gegeben wie Männer. Ein Unding für die damalige Kultur. Frauen waren Aushängeschild oder Besitz. Aber nicht gleichwertig. Dann haben sie so innerhalb ihrer Gemeinschaft, man muss sich das mal vorstellen, wie krass das ist, soziale Unterschiede einfach aufgehoben. Da konnte es passieren, dass in deren Kirchen ein Sklave in der Gemeindeleitung war und dann einem freien Menschen, einem römischen Bürger gesagt hat, wie das in der Kirche zu laufen hat. Ja, haben sie die noch alle oder was? Das ist ja der Anfang vom Ende von Recht und Ordnung. Das kann doch gar nicht sein für die damalige Kultur. Das war ein Unding, ein totales No-Go. Ja, und dann muss man sich das mal vorstellen, haben sich zum Beispiel um Kranke gekümmert. Die haben die einfach gepflegt. Ja, aber das geht doch gar nicht. Kranke sind doch von den Göttern verflucht oder wenigstens gestraft. Von denen muss man sich fernhalten. Die pflegt man dich nicht noch. Das waren so ein paar Spannungsfelder, die die Christen damals hatten. Heute sind das alles alte Hüte. Gleichberechtigte von Mann und Frau haben wir. Soziale Unterschiede machen wir. Kranke pflegen geht klar. Aber wir haben vielleicht an manchen anderen Stellen unsere Spannungsfelder. Unsere Kultur heute tickt anders. Da ist nicht mehr das große Erstaunen oder das Stirnrunzeln, dass wir nur einen Gott haben, sondern dass wir überhaupt an Gott glauben. Ja, dass wir uns überhaupt vorstellen können, dass es so etwas wie ein übernatürliches Wesen gibt, was diese Welt geschaffen hat und ein Anliegen hat für diese Welt. Wenn wir heute mit manchen Themen, unserer Themen kommen, dann sagt unsere Kultur, da vermittelt uns unsere Gesellschaft so ein bisschen, das sind alles alte Hüte. Also ihr müsstet euch jetzt mal ein bisschen weiterentwickeln. Das Leben ist weitergegangen. Heute geht es nicht mehr um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, sondern um Gleichberechtigung zwischen ganz vielen anderen Lebensmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ja, also wenn ihr dabei stehen bleibt, dann seid ihr eigentlich antiquiert. Dann können wir mit euch nichts mehr anfangen. Ihr seid jetzt nicht die Progressiven, die ihr vielleicht damals wart, sondern ihr seid irgendwie zurückgeblieben, ja, könnte man fast sagen. Ja? Ihr seid irgendwie in euren Ansichten fast extrem oder mindestens fundamentalistisch. Und deswegen muss man auf euch Acht haben. Deswegen seid ihr latent vielleicht sogar ein bisschen gefährlich. Wie können wir mit dem Fremdsein, wie wir es empfinden, vielleicht an mancher Stelle jetzt umgehen? Was rät Petrus den Christen damals und was können wir für uns heute davon nehmen? Darum geht es in den weiteren Predigten, aber ich wollte wenigstens an verschiedenen Stellen doch mal so ein paar Dinge anteasern. Interessant war für mich sehr zu sehen, was Petrus nicht macht. Also manchmal lernt man ja auch davon, was jemand einem nicht rät. Er rät zum Beispiel nicht dazu, dass man sich der Kultur anpassen soll. Also diese Spannung auflösen in der Richtung, ja, ist halt so, ihr müsst mit der Zeit gehen, sagt er an keiner Stelle. Er sagt aber andererseits auch nicht, das ist schon schwierig, deswegen haltet die Reihen geschlossen, schottet euch ab von der Welt, ja, macht die Reihen dicht, bleibt unter euch. An keiner Stelle redet er das. Er redet auch nicht, lebt einfach in zwei Welten. Wenn ihr draußen seid, lebt halt so, wie das da ist. Und wenn ihr unter euch seid, lebt halt so, wie das da ist. Weil er weiß, dass diese Spannung ein, und das, glaube ich, erleben Jugendliche am allerstärksten, weil er das zerreißt an irgendeinem Punkt. Man kann das nicht dauerhaft leben. Mit den Freunden so zu sein und in der Gemeinde dann ganz anders zu sein. Da mitzulachen und hier, oh, geht gar nicht. Ja, das funktioniert nicht, das reißt einen innerlich auseinander. Deswegen macht Petrus das nicht. Er redet aber interessant oder er macht interessanterweise aber auch nicht so den Eindruck, als wenn die umgebende Kultur so was Übermächtiges wäre, dass man jetzt davor Angst haben sollte. Ich liebe Star Trek, ja, und da gibt es so das Volk, oder weiß ich nicht, so die Borg gibt es da. Ja, das ist irgendwie so eine Kultur und wenn die irgendwo hinkommen, dann sagen die einen Satz, wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos, wir werden euch assimilieren, also vollständig aufsaugen. Ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen von der Kultur, die sie umgibt, so ein bisschen die so als Borg sehen. Ja. Oder wenn ich zu nah daran gehe, wenn ich mich zu sehr damit auseinandersetze, dann werde ich assimiliert, dann werde ich aufgesogen, dann bleibt nichts mehr von meiner christlichen Identität über. Oh, und deswegen muss ich ganz viele Grenzen ziehen. Ja, deswegen darf ich besser das nicht mitmachen und besser mich davon zurückhalten und besser nicht so viel da sein. Das hilft vielleicht für einen selber, aber es ist überhaupt gar keine Lösung. Und deswegen rät Petrus auch an keiner Stelle dazu. Er redet aber auch nicht dazu, gegen die Kultur anzukämpfen, ja, so eine Art Kulturkampf zu betreiben. Zu sagen, wenn ihr uns cancelt, dann canceln wir euch auch. Wenn ihr eine politische Agenda habt, dann machen wir die auch. Wenn ihr eure Märtyrer habt, dann haben wir unsere auch. Petrus rät dazu, Verleumdung nicht mit Verleumdung zu beantworten und nicht mit Vergeltung. Staatliche Institutionen nicht abzulehnen und nicht zu untergraben. Glaube nicht in einer politischen Agenda aufgehen zu lassen. Stattdessen sagt er in seinem Brief Sachen wie, lebt ein vorbildliches Leben. Ein Leben, an dem andere sich etwas angucken können, die Christus nicht kennen. Missbraucht eure Freiheit, die ihr in Christus habt, nicht. Begegnet allen Menschen mit Achtung und Respekt. Wie gesagt, die weiteren Predigten werden das vertiefen. Ja, wie macht man das dann? Aber auf zwei Sachen würde ich gerne zum Schluss meiner Predigt heute nochmal eingehen. Erstens, für Petrus ist die Berufung Gottes, Volk Gottes zu sein, keine individuelle Sache. Also keine Sache des oder der Einzelnen. Nicht du bist berufen, Volk Gottes zu sein, sondern wir. Wir sind berufen, Volk Gottes zu sein. Das heißt, wir brauchen einander, um dieser Berufung entsprechend zu leben. Wir brauchen einander als Hilfe, als Stütze, als Ermutigung, als Trost, auch als Korrektur. Keiner kann das alleine durchhalten. Keiner ist dazu berufen, das alleine durchzuhalten. Ich möchte sehr dankbar sagen, wir als Gemeinde bemühen uns zumindest darum, genau das auszudrücken. Wir bemühen uns darum, diese Themen Gemeinschaft und Beziehung immer wieder einen hohen Stellenwert einzuräumen. Natürlich sind wir weit davon entfernt, perfekt zu sein. Natürlich sind wir weit davon entfernt, zu sein, bei uns läuft das. Ja, es gibt keine Fehlstellen mehr, es gibt keine Leerstellen mehr. Jeder ist gleichermaßen gut eingebunden und so weiter. Das ist gar nicht damit gemeint. Aber wir nehmen das wichtig. Wir nehmen das wichtig und deswegen gibt es so Themen wie Hauskirche und so weiter und so fort. Und meine Ermutigung ist, lasst uns diese Wichtigkeit weiter hochhalten und weiter leben. Und das Zweite ist, auch wenn wir mit manchen Themen in unserer Gesellschaft nicht mehr weit kommen, auch wenn unsere Gesellschaft uns vermittelt, ihr seid echt stehen geblieben. Und wenn ihr dabei bleibt, dann ist das echt schwierig. Dann können wir mit euch nichts mehr anfangen. Das fordert uns heraus, vielleicht an mancher Stelle einfach dabei zu bleiben und es durchzuhalten oder auszuhalten. Aber das ist nicht alles. Denn das Evangelium von Jesus Christus hat die Fähigkeit, jede Kultur zu jeder Zeit an bestimmten Stellen positiv herauszufordern und positiv zu beschenken. Wir können mit manchen Dingen tatsächlich unserer Kultur ein attraktives Beispiel geben. Und das sind zum einen erstens unsere Beziehungen. Wenn ihr das mal ein bisschen verfolgt, dann gibt es eine große Sehnsucht in unserer Kultur, miteinander verbunden zu sein. Eine große Sehnsucht danach, Beziehungen zu haben und zu leben. Und gleichzeitig sagen uns Fachleute, unsere Gesellschaft vereinsamt immer mehr, immer mehr. Es gibt immer weniger Leute, die Beziehungen auf einem tieferen Level wirklich erleben. Und es gibt auch immer weniger Leute, die sich das vorstellen können, wie das aussieht. Und es gibt immer weniger Leute, die dazu fähig sind, das dann auch zu leben. Man ist zwar oberflächlich gut miteinander verbunden, aber wenn es eine zweite, dritte, vierte Ebene tiefer geht, dann ist das ganz schnell vorbei, weil der andere ja so anders ist. Weil man gar keine Tools mehr hat, wie man mit dem Anderssein des anderen umgehen soll und wie man trotzdem beieinander bleiben soll. Wir als Christen, nicht nur wir als Gemeinde, aber wir als Christen haben unserer Kultur an diesem Punkt etwas zu geben. Wir sind ein attraktives Beispiel und das ist der zweite Punkt, wie man mit Unterschieden umgehen kann, ohne einander aus dem Weg gehen zu müssen. Auch darin natürlich sind wir nicht perfekt, aber wir trainieren das in unserer Gemeinde, Unterschiede auszuhalten. Wir sind nicht homogen, wir sind nicht gleichgeschaltet. Es gibt Leute, die zu verschiedenen Einstellungen, zu verschiedenen gesellschaftlichen, politischen, auch theologischen, religiösen Themen völlig unterschiedlicher Ansicht sind oder sehr weit auseinanderliegender Ansicht. Aber im Unterschied zu manchen in unserer Gesellschaft definieren wir uns nicht dadurch, was uns voneinander unterscheidet, sondern was uns trotz allem noch miteinander verbindet. Ist das herausfordernd? Oh ja. Ist das manchmal anstrengend? Ohne Frage. Regt sich da manchmal dieses Unbehagen? Ja. Und trotzdem lassen wir uns das genau das kosten. Zu sagen, es ist wichtiger dabei zu bleiben, es ist wichtiger beieinander zu bleiben und nicht zu sagen, mit dem oder der kann ich nicht mehr. Ich möchte, weil das die Gruppe ist, mit der ich am nächsten, am engsten vertraut bin, unsere Hauskirche hier erwähnen. Wenn man Leute für eine Hauskirche casten würde, dann wären das nicht die Leute. Nicht, weil das schlechte Leute sind, gar nicht. Aber weil die wirklich an verschiedenen Stellen so weit auseinander liegen, vom Bildungsgrad, von dem sind sie mit Jesus schon unterwegs oder nicht, von den Interessen, von der Art, das Leben zu führen, von den Themen, von dem, wie sie auf einen biblischen Text gucken. Sanna und ich, wir versuchen das so ein bisschen zu leiten. Ich hoffe, wir machen es so gut und offensichtlich machen wir es so gut, weil die Leute immer wieder kommen. Aber wir fragen uns manchmal, wie kann das sein, dass man einen Text hat und so völlig unterschiedliche Dinge darin entdeckt? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber wir schätzen das so sehr, mit diesen Leuten unterwegs zu sein. Weil jeder von ihnen dem anderen signalisiert, ich bin gern dabei. Und ich lasse mir von dir auch was sagen. Und ich frage zurück, wie hast du das gemeint? Also an dieser Stelle Unterschiede auszuhalten, das nicht das Trennende sein zu lassen, sondern das Gemeinsame immer wieder zu adressieren. Das hängen wir unserer Gemeinde so hoch, dass wir das als eine der Ausdrucksformen von Mitgliedschaft sogar definiert haben. Einheit und Frieden bewahren. Also das, wonach Mitglieder streben sollten, dass sie das leben, dass sie das ausdrücken. Und das ist höchst attraktiv, bin ich der Überzeugung, für eine Gesellschaft und eine Kultur, die das an vielen Stellen völlig anders erlebt. Die immer nur noch erlebt, dass man übereinander redet, aber gar nicht mehr miteinander reden mag, geschweige denn kann. Und an dieser Stelle hat der erste Petrusbrief uns etwas zu sagen. Begegnet einander mit Achtung und Wertschätzung. Liebt nicht unbedingt die Unterschiede, aber respektiert sie. Sucht das Gemeinsame. Lasst euch den anderen so wichtig sein, dass er oder sie euch prägen darf, bereichern darf in eurer Art zu denken. Wir wollen jetzt eine Reaktionszeit darauf haben, nach dieser Predigt. Und Diane wird uns jetzt vorstellen, wie wir das machen. Ich wünsche dir oder euch allen, uns allen miteinander, dass wir ja diesem Unbehagen nicht ausweichen, aber dass wir einen Weg finden, mit diesem Unbehagen wirklich gewinnbringend zu leben. Gott segne uns. Amen.